du die Kleider her zu mir, dann.
Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich zum Auftakt unserer Reihe Wertvolle Kinder bei uns im Landesstudio in Dornbirn begrüßen. Schön, dass Sie so zahlreich zu uns gekommen sind. Und zu Beginn darf ich gleich die Verantwortliche der Reihe Wertvolle Kinder, Jasmin Neumeier vom Vorarlberger Kinderdorf, zu mir bitten. Bitte, du kurz zu mir kommst, dann können wir noch. Sie dürfen ruhig klatschen, ja. Wir freuen uns über die Kooperation mit dem Vorarlberger Kinderdorf. Herzlichen Dank, dass es auch heuer wieder klappt. Und zum Auftakt darf ich dich um ein paar Eingangsworte bitten.
Sehr gerne. Vielen Dank, Jasmin. Das kann ich zurückgeben. Wir als Vorarlberger Kinderdorf und Organisatorin der Reihe Wertvolle Kinder sind sehr froh, hier bei euch Gast sein zu dürfen und eure Gastfreundschaft zu genießen. Ihr stellt uns die Technik zur Verfügung, damit Sie anschließend die Tipps weitergeben können und den Vortrag nochmal nachhören bei uns auf der Homepage und auch hier den Raum natürlich mit der ganzen Technik. Nicht nur das ORF-Landesstudio Vorarlberg, sondern auch der Landeselternverband ist heute ein ganz wichtiger Partner und Partnerin unserer Reihe, genauso wie das Land Vorarlberg, das Hotel Weiße Kreuz und alle diese verschiedenen Rädchen fügen sich zusammen zu einem großen Ganzen, dass Sie die Vorträge der wertvollen Kinder anhören können, auch ohne Eintritt genießen dürfen. Und jetzt gebe ich gerne das Wort zurück. Danke, Jasmin.
Vielen Dank. Die Wochenzeitung Die Zeit hat in der vergangenen Woche, also in der letzten Zeit, sich dem Thema Patchwork-Kinder gewidmet in einem sehr ausführlichen Artikel. Und auch heute Abend geht es um die Patchwork-Kinder. Und ich denke, da sind wir in guter Gesellschaft, wenn das Die Zeit auch macht. Es geht um die Frage, viele junge Menschen, Mädchen oder Buben wachsen heute nicht bei der eigenen Mutter oder beim eigenen Vater auf und dennoch hat man auch in einer Patchwork-Familie den Anspruch, glücklich zu sein oder zumindest glücklich zu werden. Die Frage ist da immer nur, was macht die Patchwork-Familie mit den Kindern? Der Schweizer Paar- und Familientherapeut Henry Gutmann geht in seinem Vortrag heute Abend darauf ein, wie man typische Konflikte in einer Patchwork-Familie erkennen kann und wie man sie vielleicht sogar vermeiden könnte. Ich darf Ihnen zunächst zum Ablauf des Abends noch ein paar Dinge sagen. Herr Gutmann wird, wie gesagt, seinen Vortrag halten und danach sind, wie immer, Sie, meine Damen und Herren, eingeladen, entweder mit ihm in die Diskussion zu gehen oder ihm auch die eine oder andere Frage zu stellen. Und nun darf ich Herrn Gutmann um seine Ausführungen bitten.
Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne wieder gekommen. Ich war vor 2 Jahren einmal in der Gegend eingeladen und möchte euch heute Abend zum Thema Patchwork-Familie, Stolpersteine und Chancen auf dem Weg zum zweiten Glück etwas sagen. Was ist mein persönlicher Bezug zu diesem Thema? Ich selber bin verwitwet. Meine Kinder waren relativ klein, die waren 6 und 13, als meine Frau gestorben ist. Und nach 3 Jahren habe ich wieder eine neue Beziehung eingegangen mit einer Frau, die ungefähr gleich alt war wie ich und keine Kinder hatte. Und das war für Sie am Anfang einen ziemlichen Kulturschock. Da ich schon ziemlich viel wusste über Patchwork-Familien und die Stolpersteine, habe ich nur jeden zweiten Stolperstein quasi ist mir begegnet. Und das war schon sehr hilfreich im Ganzen. Ja, wenn man schaut, das Thema Stieffamilie ist keine Erfindung der Neuzeit, sondern das hat eine lange Geschichte. Bis ins 20. Jahrhundert waren Stieffamilien in der Regel durch Schicksalsschläge erzwungene Lebensformen. Die Gründung ging eine Verwitwung eines Elternteils voraus, um das wirtschaftliche Leben der Familie zu sichern. Heute entstehen Patchwork-Familien in der Regel freiwillig, nach Scheidungen, nach Trennungen. Ist Patchwork-Familie gar eine Zukunftsform der Familie? In der Schweiz ist heute eine Scheidungsrate von ungefähr 52%, Tendenz steigend. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, 80% der Geschiedenen haben innerhalb von 5 Jahren wieder eine neue Partnerschaft. Und wir gehen davon aus, dass ungefähr 10-15% aller Familien als Patchwork-Familien bezeichnet werden können. Ein Schweizer Politiker hat mal abwertend die Patchwork-Familie Lego-Familie genannt. Aber irgendwie hat er auch etwas Richtiges getroffen, dass nämlich das zusammengesetzt ist mit verschiedenen Personen, aber nicht nur verschiedenen Personen, sondern auch verschiedene Wertsysteme und auch verschiedene Erziehungsstile, die da dann plötzlich zusammenkommen. Wenn man schaut, wie sieht dann die Definition aus einer Patchwork-Familie? Und da ist mal an erster Stelle, dass zumindest ein Partner eine gescheiterte familiäre Beziehung hinter sich hat. Biologische und soziale Elternschaft ist nicht identisch. Zwei Familien bringen zwei Familienkulturen zusammen in einen gemeinsamen Haushalt. Und ich habe es gerade gestern erlebt, wo ich eine Familie jetzt neu betreue. Und wenn ich Ihnen das da zeige, dann merken Sie, dass das komplexe Netzwerke sind. Da ist Tanja, 48, ist jetzt gestern zusammengezogen mit Peter, 50. Peter hat 2 Töchter, Nina, 13 und Celia, 10. Die wohnen aber bei der Mutter. Die kommen hier und da am Wochenende. Und Tanja hat 4 Buben, 14, 16, 19 und 21. Und für den Mann hat er gesagt, also er möchte schon betonen, wenn die Küche nicht aufgeräumt ist am Abend, das sei sehr schwierig für ihn. Da habe ich gesagt, ja gut, dann müssen wir, gibt es ziemlich was zum Arbeiten, weil da lohnt es sich nicht zu fest, sich aufzuregen. Was gibt es für Grundformen von Patchwork-Familie? Und da ist mal an erster Stelle die Stiefmutterfamilie. Dort ist ein Mann, der alleinerziehend ist, der eine neue Partnerin kennenlernt. Und entweder hat sie selber Kinder oder hat keine Kinder. Und das ist traditionell eine sehr schwierige Position, weil die Stiefmütter haben in den Märchen einen sehr schlechten Stand. Und interessanterweise gibt es eine Untersuchung zum Thema Stiefmütter, und häufig raten die eigenen Eltern der Tochter ab, so ein Projekt einzugehen. Sagt, es ist ganz undankbar. Aber man muss dann halt selber herausfinden, wie man das am besten macht. Aber es ist sehr anspruchsvoll. Und dann gibt es die Stiefvaterfamilie. Die kommt relativ häufig vor. Da ist eine geschiedene Frau mit Kindern, die einen neuen Partner kennenlernt. Dann gibt es die zusammengesetzte Stieffamilie. Da hat man quasi 2 Anfänger und 2 Experten. Und da kommen dann 2 verschiedene Erziehungsstile zusammen. Beim einen dürfen die Buben gamen und die anderen, die schauen traurig drein und sagen, Mami hat uns das verboten. Also das ist dann gar nicht so einfach, wie man das unter einen Hut bekommt. Und dann haben wir die Patchwork-Familien mit gemeinsamen Kindern. Das ist eigentlich von allen Konzepten das anspruchsvollste. Das ist dort, wo man dann sagt, deine Kinder und meine Kinder verhauen unsere Kinder. Und dort, denke ich mir, kann es sinnvoll sein, wenn man sich fachliche Unterstützung holt, damit die ersten Klippen da gut über die Bühne gehen. Eine Patchwork-Familie macht verschiedene Phasen durch. Und da ist mal an erster Phase ist die Abschiedsphase von der bisherigen Familie. Und interessant ist, dass nicht jedes Kind das gleich macht. Häufig ist ein Kind dabei, das noch sehr an dem Konzept hängt, von der, wir nennen das Kernfamilie 1, und eigentlich Schwierigkeiten hat, sich in das neue Modell hineinzugeben. Und das andere Kind, dem sagen wir in der Patchwork Therapie, sagen wir Instant-Liebe, die versteht sich sofort mit der neuen Partnerin oder dem neuen Partner. Aber man kann das schlecht selber steuern. Das ergibt sich häufig im Alltag. Dann haben wir die Phase von der Teilfamilie. Da geht es darum, dass zum Beispiel eine Mutter findet, ja, das ist jetzt schwierig, dass der neunjährige Sohn da, dass der Vater ausgezogen ist. Und dann beginnt sie, den Sohn aktiv oder passiv zu verwöhnen. Und plötzlich darf der Neunjährige, am Anfang war es, weil er mal krank war, im Elternbett schlafen, respektive bei der Mutter. Und da geht er gar nicht mehr raus. Und dann bleibt er halt in dem Bett bei Mama, da ist sie am schönsten. Aber irgendwann lernt Mama den Rolf kennen. Und dann kommt der Rolf zum ersten Mal in die Familie und dann fragt der kleine Tim, du Rolf, wo schläfst du eigentlich? Und dann sagt er, ja, haben wir noch nicht so abgemacht. Ich stelle mir vor, ich schlafe da bei Mama. Ha, das kannst du vergessen, da schlafe ich. Aha. Und dann merken wir, dass da systemisch ein Upgrade stattgefunden hat und die Mutter dann sehr gute Argumente braucht, um den Sohn wieder ins Kinderzimmer zu bringen. Und es lohnt sich, das eben schon vorher zu machen und nicht erst, wenn Mami Rolf trifft oder Peter oder wer auch immer. Dann gibt es die Phase der Neubildung. Bei der Neubildung kommt der Wunsch auf, wir wollen jetzt alles perfekt machen. Einmal hat ein Kollege von mir gesagt, das nächste Mal wird alles maximal. Und das ist natürlich auch zum Teil eine Überforderung. Ich denke mir, man muss schauen, wie man sich neu arrangiert. Und das ist wichtig, dass man da Wege sucht, dass sich alle in diesem neuen Modell wohlfühlen. Eine Folie, die immer Heiterkeit auslöst, ist die Zufriedenheit im Ehezyklus. Am glücklichsten sind Paare, wenn sie noch keine Kinder haben. Also wenn Kinder kommen, sinkt die Ehezufriedenheit ab und ist dann insgesamt am tiefsten, wenn die Kinder in der Pubertät sind. Ja, okay. Ich kann aber alle trösten, wenn die Kinder ausziehen, steigt die Ehezufriedenheit in allen 4 Studien, die da gemacht wurden, wieder an. Und ich habe mal einen Workshop gegeben für Jugendliche und die sind dann mit dieser Folie in die Arbeitsgruppe, kamen zurück und sagten, sieh diese Folie da, also wir finden die voll fies, aber wir verstehen es. Also die wissen selber auch, was die da auslösen in der Pubertät. Ja, was gibt es denn da für Stolpersteine? Ein Stolperstein ist, dass der ehemalige Partner direkt oder indirekt immer wieder präsent ist. Also der abwesende Elternteil, das kann auch die Mutter sein. Und ich frage immer Patchwork-Paare, wie ist denn der Kontakt zum biologischen Elternteil? Und wenn der eigentlich gut ist oder regelmäßig, ist das immer eine große Erleichterung für alle Beteiligten. Dann haben wir das Zweite, ist der hohe Erwartungsdruck. Natürlich möchte man es beim zweiten Mal besser machen. Und das bringt die Paare manchmal unter einen Stress. Und das besondere Risiko besteht für die Stieffamilie, wenn Konflikte noch aus der Zeit von Trennung und Scheidung in die neue Beziehung hineinschattet oder hineinleuchtet. Wenn Rivalitäten bestehen zwischen den Erwachsenen, macht das den Alltag wirklich sehr anstrengend. Und ich bin immer froh, wenn die Leute kommen und sagen, ja, da Peter hat gestern gesagt, ja, mit Rolf, er wird nicht mein bester Freund, aber ich akzeptiere ihn, wie er ist. Und die Tanja hat auch gesagt, ja, mit Robert, wir verstehen uns soweit gut. Und er mag die Kinder und die Kinder mögen ihn und wir können Themen besprechen. Und das macht so ein komplexes Modell bereits schon viel einfacher. Eine Untersuchung hat mal ergeben, dass wenn ein Mann eine neue Frau kennenlernt, dann ist er ja primär an der Frau interessiert. Ja, Peter ist vor allem an Tanja interessiert. Aber die Tanja, die gibt's nur im Multipack. Oder? Und das ist auch richtig so, dass Peter primär an der Tanja interessiert ist. Wäre er primär an den Kindern interessiert und nicht so sehr an Tanja, wäre es ja auch nicht so günstig. Jetzt, was auch wichtig ist zu wissen, wenn man eine Patchwork-Familie sich überlegt, was ist die Perspektive der Kinder? Aus der Perspektive der Erwachsenen ist die neue Beziehung ein Gewinn. Aus der Perspektive der Kinder ist es primär ein Verlust, weil Mama hat weniger Zeit für mich. Und kürzlich hat ein Bub zur Mutter gesagt, Mama, für was brauchst du jetzt einen neuen Typ? Du sagst ja schon, du bist mit mir überfordert. Oder? Das sind Originalton von Kindern, von Eltern, die eine Patchwork-Familie eingehen. Und ich denke mir, es ist wichtig, dass man als Patchwork-Eltern realisiert, dass es eine Zeit braucht, bis jetzt der Nick und der Tom und der Kai und der Luan merkt, ja, der Peter, der ist ein IT-Genie, da kann ich ihn fragen, wenn der Computer kaputt ist. Der Peter, der kann gut kochen. Der Peter kann, der ist bilingue Französisch. Vielleicht kann der mir beim Französischaufsatz helfen. Also das Beste ist, er schreibt ihn gerade selber. Ja, also Sie sehen, das muss zuerst entstehen, dass jedes Kind für sich das überlegen kann. Und ich habe es bei mir mit meinen Töchtern war es so, als ich meine Partnerin kennengelernt habe. Meine Frau ist Dermatologin, Hautärztin, und dann haben sie gesagt, ja, das ist ja sehr praktisch für uns, weil wir haben jetzt keine schöne Haut, da kann sie uns sicher helfen. Und so entstand auch einen schönen Kontakt. Jetzt schauen wir mal, was gibt es denn für unterstützende Faktoren?
So.
Unterstützende Faktoren sind, dass Patchwork-Familie einfach sich Zeit lassen muss, um in die neue Lebenssituation hineinzuwachsen. Das braucht einfach Zeit. Manchmal geht es ein Jahr, manchmal geht es zwei Jahre, bis sich das alles ein bisschen stabilisiert hat. Dann ist es hilfreich, wenn die Kinder einen guten, stabilen und regelmäßigen Kontakt zum abwesenden Elternteil pflegen können. Warum ist das wichtig? Das sind zwei Faktoren. Der eine Faktor ist, dass es für die Kinder toll ist, regelmäßig Kontakt zum abwesenden Elternteil zu haben. Das andere ist, das sieht man hier, wenn das gut synchronisiert ist, dann hat Tanja und Peter hier und da ein freies Wochenende. Und das ist ja das Spezielle an der Patchwork-Familie. Wenn sich ein Paar kennenlernt, dann haben die mindestens 9 Monate Zeit, sich näher kennenzulernen, ohne Kinderverantwortung. Bei der Patchwork-Familie hat Tanja von der ersten Minute an die Verantwortung für diese 4 Buben. Und Peter ist es wichtig, dass es seinen Töchtern gut geht. Aber das Paar braucht auch eine sogenannte Intimitätsphase. Die brauchen Zeit für sich. Ich komme da noch später drauf zurück. Dann ist wichtig, dass, wenn Peter da in das neue Modell kommt, dass er im ersten Jahr keine erzieherische Aufgaben übernehmen soll. Ganz wichtig. Warum? Weil die Buben da, oder Mädchen sind übrigens auch manchmal ziemlich zickig, die sagen, du hast mir nichts zu befehlen, du bist nicht mein Papa. Das ist ein Klassiker. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass man Peter erklärt, dass er jetzt mit den Kindern Tanja ein Jahr Zeit hat, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, mit jedem Kind einzeln eine Freundschaft aufzubauen. Mehr muss der nämlich gar nicht machen. Und er kann nicht sagen, das sind die Kinder Müller, weil die Kinder Müller bestehen aus 4 einzelnen Individuen. Und jedes Kind ist anders und jedes Kind hat wieder andere Interessen. Und das eine Kind wird vielleicht eher mit ihm eine Freundschaft wollen, und das andere braucht längere Zeit, aber mehr muss er gar nicht machen. Und wir sagen immer, da die Patchwork-Experten, die Böse im Alltag muss immer der biologische Elternteil sein. Weil sonst ist der Peter dann bald einmal gehasst von den Kindern, und dann kommt das zu ganz komischen Verschiebungen. Und das muss man den Peters muss man das erklären und auch den Tanjas muss man das erklären. Manchmal denken die Mütter, jetzt sind meine Buben in der Pubertät und die sind so frech. Und jetzt habe ich endlich da mal einen starken Mann im Haus, der jetzt meinem Buben da sagt, wo es lang geht. Können Sie gerade vergessen, das machen die nicht mit. Also, da ist es wichtig, dass die Tanja diesen Teil übernimmt, weil wenn die Mutter sagt, so geht's nicht oder jetzt müsst ihr das machen oder dieses, ist die Akzeptanz viel höher. Dann haben wir, das Paar braucht regelmäßig kinderfreie Zeit. Da kommen wir darauf, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich. Das hat sich sehr bewährt. Ich bekomme manchmal Postkarten von Leuten, die ich gar nicht kenne, die sagen, wir sind in der Toskana, das erste Mal ohne Kinder, gratuliere, vielen Dank. Und da sagt meine Frau, du, kennst du diese Familie? Nein, aber die waren vielleicht mal an einem Vortrag von mir, sind jetzt ohne Kinder da in die Ferien gegangen. Einen Aspekt, den man immer wieder vergisst, ist, dass das Leben in der Patchwork-Familie häufig auch Schuldgefühle gibt. Und häufig bekomme ich so ein Nicken von den Leuten, wenn ich das erkläre, weil jetzt in der Patchwork-Familie wollen es alle gut machen. Die Tanja will es gegenüber ihren Kindern gut machen, sie will es gegenüber Peter gut machen, sie möchte auch Robert nicht im Stich lassen. Und Peter hat auch Schuldgefühle, weil er seine Töchter zu wenig sieht. Also es ist emotional, ist es sehr anspruchsvoll und häufig ein Navigieren zwischen verschiedenen Ebenen von Schuldgefühlen. Das wird aber besser mit der Zeit. Dann haben wir häufige Gründe für Unstimmigkeiten. Da ist einerseits, dass der Trauerprozess aus der früheren Beziehung noch nicht abgeschlossen ist. Manchmal gehen die Leute eine Patchwork-Familie ein, wenn sie rechtlich getrennt leben. Das muss jeder für sich beurteilen, ob das gut ist oder nicht. Aber ich denke mir, wichtig ist, dass man diesen Trauerprozess, diesem muss man auch Raum geben, auch den Kindern Raum geben. Dann, das habe ich schon erzählt, die Erwachsenen erleben die neue Partnerschaft als Gewinn. Für die Kinder ist eine völlig andere Perspektive. Und was ganz interessant ist, die meisten Kinder wünschen sich die Wiederherstellung der alten Verhältnisse. Das ist interessant. Ich habe mal in Schaffhausen einen Workshop gegeben. Es war ein Selbstwerttraining für Patchwork-Kinder. Und am Schluss von diesen 10 Sitzungen hat ein Mädchen gesagt, also der Kurs fand ich schon toll, aber dass Mama und Papa nicht mehr zusammenleben, finde ich immer noch einen Mist. Und das ist legitim. Ich denke mir, ein Kind darf sich das, darf die Sehnsucht haben, wir nennen das Kernfamilie 1, so, das ist die Familie, die sie zuerst erlebt hat. Und es ist wichtig, dass es erlaubt sein soll von diesem Kind, dass sie das den Eltern auch sagen darf. Und die hatte, diese Sarah hatte optimale Bedingungen. Der Papa, der biologische Papa, kam einmal in der Woche in die Familie Nachtessen und der Papa hat sich mit dem neuen sozialen Papa gut verstanden und die hatten die biologische Mama mit dem Freund, hatte zusammen ein Baby und die waren da wirklich gute Freunde, aber die Sarah fand das trotzdem doof. Und ich denke mir, im Alltag mit Kindern hört man das immer wieder und das ist auch normal und okay. Dann das alte Beziehungsmuster musste aufgegeben werden, weil die neue Familie ist anders konstituiert. Interessant ist, seit vielen, vielen Jahren, wo ich mit Patchwork-Familien arbeite, ist eigentlich, dass die Kinderebene da, die sind eigentlich nie ein Problem. Die Kinder verstehen sich eigentlich praktisch immer miteinander. Es gibt nur eine Variante, die die Eltern doof finden. Das ist, wenn sich die 13-jährige Nina in den 14-jährigen Luan verliebt und die dann dauernd schmusen auf dem Sofa, das finden die Eltern dann doof. Aber wie heißt es, nichts Menschliches ist mir fremd, auch das gibt's. Und die Eltern müssen dann halt mit dem klarkommen. Dann haben wir zuletzt dem neuen Paar fehlt die Intimitätsphase. Das ist ein wichtiger Aspekt, wo wir dann später noch drauf kommen. Was lassen wir weg? So. Es gibt verschiedene Funktionsmodelle der Patchwork-Familie. Und da unterscheidet man das romantische Bild, die romantische Patchwork-Familie. Da ist Leidenschaft auf der Paarebene zu Beginn der Beziehung ganz intensiv. Der Mann kommt vielleicht emotional ausgehungert aus einer Beziehung, die ihm nicht gut tat. Er verliebt sich in eine Frau, die zwei Kinder hat. Aber dann kommt der Alltagsrealität hinein. Und das ist dann häufig auch eine Enttäuschung. Und eine Patchwork-Therapeutin hat einmal gesagt, der Alltag mit Kindern ist nicht sehr romantisch. Ist ein bisschen ernüchternd. Und ich denke mir, es ist wichtig, dass man weiß, dass man sich romantische Gefühle zu einer Liebesbeziehung gehört, dass man aber nicht allzu hart auf dem Boden landet, wenn es dann im Alltag zwischendurch ein bisschen knurzt und dass man sich eben immer wieder Auszeiten nimmt, Paarinseln, wo das Paar dann miteinander Spaß haben kann. Oder man schaut, dass die Kinder irgendwann mal im Bett sind und dann, dass man Zeit hat für sich und dann nicht noch irgendwie zu viel Hausarbeit erledigen muss. Dann gibt es die pseudo-traditionelle Patchwork-Familie. Hier wird die Paarbeziehung wichtig genommen. Die organisieren sich immer wieder kinderfreie Zeit. Die akzeptieren, dass es eine neue Form ist, die zuerst sich formieren muss, haben Verständnis für die neue Rolle und die Kinder haben konstant immer wieder Kontakt zum abwesenden Elternteil. Und dann gibt es noch die matriarchalische Patchwork-Familie. Wie geht die? Der Mann sagt: Schatz, ich schenke dir das volle Vertrauen, mach du einfach den Haushalt mit meinen Kindern und deinen Kindern und unseren Kindern und ich schaue, dass der Cashflow stimmt. Oder? Sie merken, das ist eigentlich ein Stolpermodell, das kann eigentlich nicht so gut funktionieren. Und man fällt schnell in die Rolle, häufig übernehmen die Frauen die Rolle, weil sie denken, das ist die Chance, dass ich die Patchwork-Familie gut über die Runden bringe. Oder sie wollen es gut machen, der Mann will es auch gut machen. Er sagt, ja, ich kenne ja die Kinder gar nicht. Aber ich denke mir, das pseudotraditionelle Modell ist irgendwie einfacher und macht mehr Sinn. Was auch noch wichtig ist, die Patchwork-Familie ist nicht in der Filmbranche würde man sagen, ein Remake der Kernfamilie 1. Nein, es ist wirklich eine völlig neue Struktur, ein völlig neues Modell. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt von diesem Vortrag. Manchmal hören das die Leute nicht so gern. Und das heißt, gesunde Partnerschaft vor Elternschaft. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass da die Elternschaft, die braucht da Energie und die braucht auch Priorität. Warum? Weil wenn der Patchworker, der da neu hereinkommt, der Peter, wenn der das Gefühl hat, dass Tanja schlussendlich praktisch keine Zeit hat für ihn, wenn er sich dauernd nervt da ab den Kindern, auch ab seinen eigenen, dann bekommt er früher oder später das Habe-ich-das-nötig-Syndrom. Und wenn er das hat, dann denkt er mir, ja, wieso lebe ich eigentlich in diesem Modell? Ich habe ja fast nicht von dieser Tanja, weil die ist ja so absorbiert von den Kindern. Oder die Tanja nimmt dauernd ihre Buben in Schutz, auch wenn die den größten Mist machen. Und das wäre dann auch nicht gut. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass man der Paarbeziehung wirklich Priorität gibt. Und wenn man das anschaut, dann sieht man da geht ganz viel Liebe, geht da zu den Kindern. Das ist ja gut. Und ich habe da mit einem kleinen Feuerchen, das Paarfeuerchen, da symbolisiert. Und in der Paarberatung sage ich immer, es müssen immer beide Hölzchen hinlegen, dass es beim Paarfeuerchen schön warm ist. Jetzt können die Leute sagen, ja, ich habe schon in der letzten Beziehung Hölzchen hingelegt, jetzt muss ich schon wieder Hölzchen hinlegen. Ja, sie müssen wieder Hölzchen hinlegen. Warum? Wenn man länger keine Hölzchen mehr hinlegt, dann wird es kühl. Und was kann dann passieren, wenn es kühl wird? Wenn plötzlich hier oder hier ein heißer Ofen vorbeispaziert, dann ist es dann am heißen Ofen bald einmal wärmer wie an diesem Paarfeuerchen und das wäre dann eher Patchwork ungünstig. Jetzt kann man ja nicht nur das so propagieren, man muss auch sagen, was braucht denn ein Patchwork-Paar, damit die Beziehung gut funktioniert. Und da braucht das Paar sogenannte Paarinseln. Und da wäre mal die jährliche Paarinsel. Die jährliche Paarinsel bedeutet, dass sie eine Woche ohne Kinder in die Ferien gehen. Mal hat jemand aufgestreckt, kann man auch mit 4 Tagen anfangen. Ja, man kann auch mit 4 Tagen anfangen. Und mal hat eine Bauernfamilie mir gesagt, Sie, wir haben 5 Kinder, wir können uns das gar nicht leisten, in die Ferien zu gehen. Aber die haben in den Herbstferien, ist jedes Kind in ein Lager gegangen, zu einer zu Großeltern, zur Schwester, und so konnten die eine Woche paar Insel freischaufeln, wo die gesagt haben, das ist jetzt nur unsere Woche. Und das hat sich sehr bewährt. Dann haben wir die wöchentliche Paarinsel. Die wöchentliche Paarinsel haben wir ein bisschen der Realität angepasst. 2 Abende im Monat gehören euch als Paar. Da geht ihr miteinander ins Kino oder spazieren oder im Bodensee baden, oder ich bin mit meiner Frau immer alle 2 Wochen in die Tango-Stunde gegangen. Wir waren nicht sehr begabt, aber wir haben es durchgezogen. Und das hat uns einfach Spaß gemacht, etwas zu tun, das nichts mit dem Alltag zu tun hat. Und dann haben wir da, ganz wichtig, die tägliche Paarinsel. Was ist die tägliche Paarinsel? Die tägliche Paarinsel ist ein Zeitfenster von 14 Minuten, ungestört von Kinderlärm, bei einem Glas Wein oder einem Tee. Und dann hat die Frau oder der Mann einmal 6 Minuten einfach Zeit zu erzählen, was sie heute beschäftigt hat. Und sie erzählt einfach, es war das los, es war dieses los. Und der Partner, der hört einfach zu. Ich sage dem psychologisch zuhören. Wissen Sie, was das ist? Ah ja. Und dann, wenn die 6 Minuten vorbei sind, ganz wichtig, der zugehört hat, fasst in einer Minute kurz zusammen, was er gehört hat. Wieso ist das wichtig? In der Kommunikation ist das, was einer sagt und das, was der andere versteht, deckt sich mit 14%, und das ist nicht sehr viel. Und einmal wurde ich nach einer Radiosendung ein Leserbrief von Wo haben Sie das, Herr Gutmann? Und dann habe ich das gesucht. Das ist von einem Österreicher, von Herrn Watzlawick. Und der hat das entdeckt, und ich kann euch sagen, das stimmt immer noch. Das war schon ein paar Jahre her. Und dann kommt der andere dran mit den 6 Minuten, und dann fasst dieser zusammen in 1 oder 2 Minuten, was er gehört hat. Jetzt, was passiert, wenn Paare anfangen, solche Paarinseln zu machen? Die machen das nicht täglich, das weiß ich auch. Die machen das 2-mal in der Woche, 3-mal. Es passiert eine elementare Veränderung in der Paarbeziehung, nämlich es entsteht mehr Intimität. Und Intimität bedeutet in diesem Kontext mehr seelische Nähe. Und Sie sehen, wenn Sie da den Alltag anschauen, ist es schwierig, dass Tanja und Peter seelische Nähe aufbauen können. Und da müssen Sie sich Zeit nehmen. Und ganz wichtig, wenn man Paarinsel macht, das hat einen definierten Anfang und einen definierten Schluss. Warum ist das so wichtig mit dem Schluss? Ganz logisch. Sonst würden wir Männer nicht mitmachen. Open-End-Diskussionen ist nicht unsere Sache, aber 14 Minuten, das ist okay. Und ich sehe immer wieder Paare, die Patchwork-Paare, die ich begleite, die angefangen haben, Paarinsel zu machen, und die sagen, wir fanden es am Anfang ein bisschen spießig, aber wir merken, es tut uns gut. Und einmal hat ein Mann gesagt, ich habe das Gefühl, das Modell da hat ein Mann erfunden. Und da habe ich gesagt, ja, das ist so. Da hat er gesagt, ja, das habe ich sofort gemerkt. Warum? Weil 14 Minuten ist gerade die Pause in der Champions League. Und es ist wirklich eindrücklich, wenn Paare das machen. Kürzlich hat eine Frau gesagt, Sie, mein Mann, wissen Sie, das haben Sie selber gemerkt, der ist ganz introvertiert, der redet dann 6 Minuten nichts. Und dann sind die nach 3 Wochen wieder gekommen, und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, ich weiß nicht warum, aber mein Mann hat 6 Minuten am Stück geredet. Und dann hat er gesagt, ja, du durfst es nicht sagen. Also die verschlossenen, introvertierten Männer reden, wenn man ihnen dieses Zeitfenster zur Verfügung stellt. Was gibt es da für Tipps für Patchwork-Familien? An erster Stelle wäre da mal realistische Erwartungen, weil der Alltag mit Kindern eben oft nicht so romantisch ist. Sich Zeit lassen, in die neue Situation hineinzuwachsen. Instant Liebe zum neuen Partner ist selten. Respekt und Liebe brauchen Zeit. Die entwickeln sich langsam. Je jünger ein Kind ist, desto einfacher gewöhnen sich die Kinder an den neuen Partner. Ich sage immer wieder, Männer und Frauen, die daran sind, sich das überlegen, eine neue Familie zu gründen, eine Patchwork-Familie einzugehen. Und dann sage ich immer, wartet nicht, bis die Kinder in der Pubertät sind. Macht das lieber jetzt, weil 7-Jährige, 8-Jährige, 9-Jährige, 10-Jährige, 11-Jährige sind sehr tolerant. Aber 13-Jährige, 14-Jährige, 15-Jährige sind nicht tolerant. Die sind sehr kritisch und die sind entwicklungsmäßig in einer Ablösung. Die wollen gar nicht neue Kontakte. Natürlich kann man es auch machen, aber es ist viel anspruchsvoller. Dann haben wir, ja, das kam auch mal raus, gute Verhältnisse erleichtern das Gelingen der Patchwork-Familie. Oh, ich habe eine Patchwork-Begleitgruppe gehabt und da waren 6 Patchwork-Paare und ein Mann hat dann gesagt, also was mich belastet ist, ich habe in die Armut geheiratet. Da habe ich gesagt, ja, wie geht denn das? Ja, der Ex-Mann von der Frau bezahlt keine Alimente, das ist selbstverständlich, dass ich das bezahle. Meine Kinder, die wollten gar nicht zu mir kommen, da muss ich ein Internat bezahlen. Jetzt haben wir zusammen noch ein Kind und ich habe weniger Taschengeld, als wo ich in der Schreinerlehre war, als ich 16 Jahre alt war. Und das war ein bisschen betrüblich. Und er verdiente ziemlich gut. Er war in der IT, hatte er eine Kaderstelle. Aber man sieht, dass das einfach, wenn das so verteilt wird, kann das plötzlich einfach schwierig werden. Und wenn die finanziellen Verhältnisse besser sind, ist es einfacher. Dann die Kooperation mit dem abwesenden Elternteil macht es definitiv einfacher. Der Stiefelternteil soll im Verantwortung übernehmen, nicht übertreiben. Das gibt es manchmal auch, dass Stiefmütter oder Stiefväter plötzlich sich total engagieren. Das ist ja nett. Aber zu viel ist dann auch nicht so gut. Die Hauptverantwortung soll beim leiblichen Elternteil bleiben. Und dann haben wir eine wichtige Erkenntnis. Living apart together ist manchmal die bessere Lösung. Und ich habe mit einem Paar gearbeitet. Und das war eine Frau, die hatte 2 ganz brav erzogene Töchter. Zwischen 17 und 20. Und die war liiert mit einem Mann, der hatte nicht so wahnsinnig erzogene Tochter und nicht so wahnsinnig erzogener Sohn. Und der lebte auch alle zusammen. Und die 19-jährige Tochter, die Tochter von ihm, die war eine chronische Kifferin und das hat die Töchter von ihr sehr genervt. Aber das war nur der eine Teil, der genervt hat. Der zweite Teil war, sie war noch mit einem Dealer liiert, der dann auch natürlich das Gastrecht hatte, weil man ja nett ist. Und der Sohn, der war spezialisiert im Motorradfrisieren und da war die Polizei 3-mal in der Woche zu Besuch und der Vater fand dann immer, ja, die Frau soll nicht übertreiben, er könne jetzt auch nichts dafür, dass sie so überangepasste Girlies hat und hat seine Tochter und Sohn immer in Schutz genommen. Das ist zwar verständlich, aber irgendwann an einem Punkt kam man dann in der Beratung dazu, dass es vielleicht klüger ist, dass der Vater mit den beiden Kindern eine Wohnung nimmt. Und dann kam er immer wieder zur Frau zu Besuch, weil die Beziehung war schon 10 Jahre so. Und seit die jetzt getrennt leben, haben sich alle entspannt und allen geht es besser. Und am Anfang war es hart und vor allem die Frau hatte Angst, dass die Beziehung auseinandergeht, weil die wollte das nicht. Sie hat gesagt, er ist der Mann meines Lebens, aber so kann ich nicht leben. Ich kann nicht mit einem quasi jugendkriminellen Motorraddieb und einer Kifferin mit einem Dealer als Liebhaber, das will ich einfach nicht haben. Und so haben die miteinander eine kluge Lösung gefunden. Und jetzt geht es denen viel besser. Jetzt geht es da noch weiter. Es ist ganz wichtig in der Patchwork-Familie, es ist in Ordnung, wenn das Kind seinen eigenen Vater lieber hat als den sozialen Vater. Und es muss erlaubt sein, dass die Tochter sagen darf, du Susi, ich nehme es nicht persönlich, aber Mama ist mir jetzt doch noch ein bisschen näher wie du. Das muss erlaubt sein, dass sie das sagen darf. Und da muss dann Susi sagen, das ist doch okay, dass das so ist. Und ich finde das wichtig, dass das Kind das Recht hat, solche Äußerungen zu machen, ohne dass der Elternteil dann gekränkt oder beleidigt ist für die nächsten 3 Tage. Patchwork-Familie braucht Raum und Zeit für neue Entwicklung. Du hast mir nichts zu sagen, du bist nicht mein Vater, so tönte es, als der Bub da 9 war. Und 10 Jahre später sagt er, du bist neben meiner Mutter der wichtigste Mensch in meinem Leben geworden. Und wer sagte das? Es gibt in der Schweiz einen Rapper, der heißt Stress. Wahrscheinlich kennt man den hier nicht. Und er ist in einer Patchwork-Familie aufgewachsen und der soziale Vater hat ihn am meisten gefördert in der Musik. Aber als der in die Familie kam, hat er eben gesagt, du bist nicht mein Vater, du hast mir nichts zu befehlen. Aber später hat er erkannt, dass er eigentlich der große Unterstützer war in seinem Leben. Ganz wichtig im Alltag mit Kindern und Jugendlichen ist, lernen sie Nein zu sagen. Ganz wichtig. Jetzt ist es so, jetzt bin ich ja Psychologe, da ist immer alles ein bisschen differenzierter. Es gibt 3 verschiedene Neins. Es gibt das spontane Nein, das kategorische Nein und das verhandelbare Nein. Das spontane Nein ist, wenn Sie jetzt da mit Ihrem 10-jährigen Max sind und er möchte jetzt Ihnen unbedingt an diesem Pechsteinflügel vom ORF zeigen, was er da auf dem Klavier gelernt hat mit den Fäusten. Und dann sagen Sie, du Max, weißt du was, wir sind jetzt eigentlich am Nachhausegehen, komm, lass das sein. Das wäre spontanes Nein. Und dann gibt es das verhandelbare Nein. Das verhandelbare Nein ist, wenn die Tochter nach Hause kommt und sie sind gerade am Kochen und dann macht sie den Küchenschrank auf und dann hat es dort irgendwie ein Stück Schokolade, Schokistängeli heißt das in der Schweiz. Und dann sagen sie, halt, das gibt's dann zum Nachtisch. Und dann sagt die Tochter, ja, aber ein Rüebli, was ist Rüebli? Eine Karotte gibst du mir. Ja, da haben sie verhandelt. Und so gibt es immer Situationen, wo man verhandeln muss. Und dann gibt es eben auch das kategorische Nein. Und das kategorische Nein ist wichtig, weil es im Alltag mit Kindern Situationen gibt, wo sie ganz klar Nein sagen müssen. Und es ist klug, wenn sie ihren Kindern beibringen, dass es kategorische Nein gibt und verhandelbare Nein. Weil ihre Kinder gehen automatisch davon aus, alle Nein sind verhandelbar. Und da kann man den Kindern sagen, du, dieses Nein ist jetzt nicht verhandelbar. Und ich habe mit einem Klienten gearbeitet, ein Vater, der hatte zwei Töchter, die waren 9 und 11. Und dann ging er in den Zoo und dann gab es eine Eiscreme. Und nach 10 Minuten sagte die Ältere, du, darf ich noch mal ein Eiscreme haben? Und dann sagte er, du hast doch gerade vor 10 Minuten ein Eiscreme gehabt. Ja, jetzt gibt's keines mehr. Und dann schaut sie den Papa an und sagt, du, ist jetzt das verhandelbar oder kategorisch? Und dann hat er gesagt, gut, dass du mich fragst, es ist kategorisch. Und dann hat sie gesagt, danke, jetzt weiß ich's. Also indem, dass er klar definiert hat, es ist nicht verhandelbar, wusste die Tochter, sie muss gar nicht mehr nochmal fragen und nochmal fragen und nochmal fragen und konnte sich so auf die Tiere im Zoo konzentrieren. Stellen Sie sich vor, er hätte gesagt, wenn du ganz lieb bist, gibt's vielleicht am Schluss nochmal ein Eiscreme. Was wäre passiert? Papa, bin ich jetzt lieb? Da gibt es jetzt ein Eiscreme. Nein, du kriegst kein Eiscreme. Ja, aber du hast ja gesagt, wenn ich lieb bin und so, der Nachmittag wäre im Eimer. Also klare Kommunikation ist wirklich sehr hilfreich. Auch eine Situation, die immer wieder wichtig ist, ist, wenn Jugendliche sagen, du, darf ich an den Kindergeburtstag von Jessica? Ja, kannst du gehen? Wie lange geht das? Ja, das geht bis 10. Okay, dann bist du um 10:30 zu Hause. Und dann sagt die Tochter, aha, du hast also das Gefühl, dass ich als einziges Mädchen ganz alleine durch den dunklen Wald heimlaufen muss. Und dann sage ich als Vater, ja, warum musst du denn alleine durch den Wald? Und dann sagt die Tochter, ja, weißt du, die Mutter von Jessica fährt alle Mädchens um 10:30 nach Hause. Jetzt kannst du selber überlegen, was gescheiter ist. Was muss man machen als Eltern? Es braucht Mut zur Peinlichkeit. Das heißt, sie müssen die Wirklichkeit überprüfen und dieser Mutter von dieser Jessica anrufen. Und dann machen sie das, aber ich kann sie Ihnen schon jetzt sagen, sie sind die einzige Mutter und der einzige Vater, der dort anruft. Und dann sagen sie, ich habe gehört, dass du alle Girlies um 10:30 nach Hause fährst. Und da sagt die Mutter, aha, mache ich das? Ja, das mache ich natürlich gerne. Okay, also sie müssen diesen Mut aufbringen, sonst sind sie naiv. Und mit Jugendlichen naiv zu sein, ist ungünstig. Und das hat sich sehr gelohnt, dieser Mut zur Peinlichkeit. Sie müssen keine Angst haben. Ihre Kinder finden sie sowieso peinlich, aber dann wissen sie wenigstens, was los ist. Jetzt haben wir da einen ganz wichtigen Punkt für die Kommunikation im Alltag mit Kindern und Jugendlichen. Stellen Sie sich vor, das ist jetzt halt Schweizerdeutsch, Sie rufen durchs Haus, könnte ein Kind runterkommen und den Tisch decken? Was passiert? Nix. Warum? Sie sagen es nochmal lauter. Hallo, könnte ein Kind runterkommen und den Tisch decken? Also, was passiert? Kinder sind Hüllenwesen. Die haben ein Filtersystem um sich herum. Und das Filtersystem wird nur durchdrungen von Botschaften, die von diesem Individuum als wichtig beurteilt wird. Und der Satz, hallo, wer kommt tischen, gehört nicht zu den Sätzen, die dieses Filtersystem erfolgreich durchdringt. Jetzt, wie müssen Sie das machen? Sie müssen als erstes einen sogenannten affektiven Rapport herstellen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich Sie anschaue, dann merke ich, dass Sie merken, dass ich merke, dass Sie da sind. Wenn Sie aber von der Küche ins Kinderzimmer brüllen, dann haben Sie keinen affektiven Rapport und somit wird diese Kommunikation von den Kindern nicht wirklich wahrgenommen. Kürzlich hat jemand gesagt, ist das bei meinem Mann auch so? Ja, wahrscheinlich ist es beim Mann auch so. Gut. Dann, ganz wichtig, Sie müssen sichtbar werden. Also Sie müssen da die Bratwurst an den Rand stellen und die Bratkartoffeln auf die Seite, ins Kinderzimmer gehen und dann in einfachen, klaren Sätzen kommunizieren. Du kommst jetzt runter zum Tischdecken. Also Sie sehen, was ich da mache. Nicht vor das Kind stehen und sagen, weißt du auch, was der Haushalt für eine Riesenarbeit ist? Das interessiert Ihre Zielgruppe überhaupt nicht. Also Sie müssen sagen, Augenkontakt herstellen und Sie sehen, was ich da mache. Ich nehme ein bisschen den Arm und wenn ich sage, du kommst jetzt runter zum Tischdecken, beim Wort Tisch drücke ich ein bisschen. Da muss ich nämlich am nächsten Tag nur noch in die Augen schauen und drücken. Und dann sagt das Kind, Tischdecken. Ja, Tischdecken. Und das funktioniert. Heute muss man ja immer sagen, wo man das geklaut hat. Das ist vom Konzept WG aus der Brüllfalle. Ich habe, als ich das zuerst gehört habe, habe ich gedacht, das sind die Kinder, die brüllen. Nein, das sind die Eltern, die dauernd brüllen. Und das kann es nicht sein. Und mit diesem Modell knackt man das System und kann da quasi kindergerecht kommunizieren. Gegen den Schluss möchte ich Ihnen noch die 12 Forderungen des Kindes an seine Eltern vorlesen. Ich habe ungefähr 30 Blätter mitgenommen, sonst kann man es auch runterladen im Internet. Und es nennt sich die 12 Forderungen eines Kindes an seine Eltern. Verwöhne mich nicht. Ich weiß genau, dass ich nicht alles bekommen kann. Ich will dich nur auf die Probe stellen. Sei nicht ängstlich im Umgang mit mir, standhaft zu bleiben. Mir ist Haltung wichtig, weil ich mich dann sicherer fühle. Weise mich nicht im Beisein anderer zurecht, wenn es sich vermeiden lässt. Ich werde deinen Worten mehr Bedeutung schenken, wenn du zu mir leise und unter vier Augen sprichst. Sei nicht fassungslos, wenn ich zu dir sage, ich hasse dich. Ich hasse nicht dich, sondern deine Macht, meine Pläne zu durchkreuzen. Bewahre mich nicht immer vor den Folgen meines Tuns. Ich muss auch peinliche und schmerzhafte Erfahrungen machen, um innerlich zu reifen. Meckere nicht ständig, ansonsten schütze ich mich dadurch, dass ich mich taub stelle. Mache keine vorschnellen Versprechungen. Wenn du dich nicht an deine Versprechen hältst, fühle ich mich schrecklich im Stich gelassen. Sei nicht inkonsequent, das macht mich unsicher und ich verliere mein Vertrauen zu dir. Unterbrich mich nicht und hör mir zu, wenn ich dir Fragen stelle, sonst wende ich mich an andere, um dort meine Informationen zu bekommen. Lache nicht über meine Ängste, sie sind erschreckend echt, aber du kannst mir helfen, wenn du versuchst, mich ernst zu nehmen. Denke nicht, dass es unter deiner Würde sei, dich bei mir zu entschuldigen. Ehrliche Entschuldigungen erwecken bei mir ein Gefühl von Zuneigung und Verständnis. Versuche nicht so zu tun, als seist du perfekt und unfehlbar. Der Schock ist groß, wenn ich herausfinde, dass du es dann doch nicht bist. Ich wachse so schnell auf und es ist sicher schwer für dich, mit mir Schritt zu halten. Aber jeder Tag ist wertvoll, an dem du es versuchst. Und ich möchte zum Abschluss, möchte ich Ihnen ein Schlusswort zum Mitnehmen geben. Auch wenn es eine Herausforderung ist, gründen Sie eine Patchwork-Familie, seien Sie mutig. Warten Sie nicht, bis die Kinder in der Pubertät sind. Den Kindern geht es besser, wenn es auch den Eltern gut geht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank, Herr Gutmann, für Ihre Ausführungen. Ich glaube, Sie haben sich ähnlich gut unterhalten wie ich und fühlen sich jetzt auch, glaube ich, wesentlich informierter als vorher. Ich darf Sie ein bisschen zu mir bitten oder möchten Sie sitzen bleiben?
Nein, ist gut.
Wir das auch machen?
Ja.
Ja, jetzt sind wie immer Sie am Wort. Wenn Sie bitte warten, bis mein Kollege David Spettl bei Ihnen ist. Er wird Ihnen gerne ein Mikrofon reichen und ja, vielleicht sagen Sie auch Ihren Namen dazu und in welcher Funktion Sie sind, wenn Sie eine Frage haben. Ja, nachdem es erfahrungsgemäß immer gar nicht so leicht ist, diese Diskussion in Gang zu bringen, haben wir jetzt noch etwas, über das wir noch gerne reden möchten. Ja. Sie haben ja vor dem Vortrag erzählt, dass am kommenden Sonntag, ich es jetzt noch richtig habe, ein Film in die Schweizer Kinos kommt, wo Sie mitspielen, wo Sie mit dabei sind. Erklären Sie uns doch, um was es da geht.
Ja, also ich wurde vor einem halben Jahr angefragt, ob ich in einem Schweizer Spielfilm mitmachen möchte. Der Film heißt Wir Eltern. Und dann habe ich gesagt, ja, was muss ich denn dort spielen? Ja, Sie müssen nur Sie selber sein. Ich muss als Fachexperte zum Thema Familien und Jugendliche auftreten. Und das Filmkonzept ist so, das sind ein Regisseur und der Regisseur und seine Frau haben das Drehbuch geschrieben und der Regisseur ist gleichzeitig, spielt er auch der Vater in diesem Film. Und die 19-jährigen Zwillinge und der 11-jährige sind die biologischen Kinder vom Vater, der die Regie gemacht hat. Das ist alles ein bisschen low budget. Und der Film ist zeigt den Alltag von einer Familie mit diesen 19-jährigen Zwillingen, die wirklich, man kann sagen, die machen nur Mist. Aber dieser Mist ist so realistisch, dass alle hier drin würden sagen, ja, wir kennen das. Wenn Sie möchten, können Sie den Trailer auf YouTube anschauen, Wir Eltern Trailer, und dann sehen Sie, wie es das dazugeht in der Familie. Und dann zwischendurch kommen eben drei reale Experten. Eines ist der Remo Largo, die vielleicht einige von Ihnen kennen. Das andere ist die Michelle Binswanger, sie ist Journalistin und Bloggerin und ich. Und wir haben zwar, jeder hat drei Statements in diesem Film zur Familie. Und es ist wirklich ein lustiger Film. Und ich habe gesagt, es ist besonders auch geeignet für Paare, die keine Kinder haben. Und da haben die gefragt, ja, warum? Ja, die kommen dann raus und sagen, schau mal, das haben wir alles nicht. Und jetzt, der Film wurde in Locarno am Filmfestival gezeigt und war dort ein Riesenerfolg. Jetzt kommt der nach Zürich, Luzern und er kommt auch nach Deutschland. Ich hoffe, er kommt auch nach Österreich.
Vielleicht kommt er auch nach St. Gallen, das ist in der Nähe von uns.
Also das ist möglich, genau.
Schauen wir mal ins Kinoprogramm hinein.
Das ist gut.
Also, ja.
Wir können es auch so machen, dass ich jemand frage.
warum er oder Sie gekommen ist.
Genau, machen wir das so. Ich frage mal Sie.
Hört man das?
Ja. Wie sieht Ihre Situation aus, wenn man jetzt da so ein bisschen darstellt?
Also ich bin seit 2 Jahren getrennt. Meine Tochter ist jetzt 3, also sehr früh war die Trennung, also wo sie 1 war. Ich hatte schon eine Beziehung jetzt dazwischen in der Zeit und das habe ich jetzt aufgrund von Zeitmangel und eben, weil mir das eigentlich alles zu kompliziert war, jetzt beendet.
Okay.
Ja, wie gesagt, das Kind ist noch klein. Ich habe mir jetzt gedacht, okay, ich probiere es in ein paar Jahren einfach nochmals.
Warten Sie nicht 10 Jahre?
Ja, 10 Jahre nicht, nein. Aber Gott sei Dank, das Verhältnis zum Vater, also zum biologischen Vater, ist sehr gut. Mhm. Das haben wir da alles super im Griff soweit. Ja. Jetzt lassen wir mal ein bisschen Zeit verstreichen und genau.
Ist doch gut, danke. Danke für die Tipps. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Ich hätte jetzt eine fachliche Frage.
Ja.
Wie man eher mit dem umgeht, wenn wenn das Kind zum Elternteil, zum Biologischen kommt und das Kind aber sagt, dass der soziale Elternteil, dass man den lieber hat.
Ja.
Wie man da reagiert.
Das ist natürlich eine Kränkung für den biologischen Vater. Aber mit dem muss der dann irgendwie auch klarkommen, weil der soziale Vater verbringt mehr Zeit mit ihm. Und Kinder sind sehr ehrlich. Aber das muss auch erlaubt sein, dass der biologische Vater dann mit dem klarkommt. Ja, gut, geben Sie es mal weiter. Wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus?
Will die Ehe. 2 gemeinsame Kinder und noch passt's gut.
Ist gut, okay. Was haben Sie als Stolperstein erlebt und was haben Sie als Erleichterung erlebt?
Die Paarinseln haben mir heute sehr gut gefallen.
Okay.
Die fehlen ein bisschen.
Gut. Mhm.
Nein, es sind unsere gemeinsamen Kinder, also keine Patchwork-Familie.
Ah, okay. Mhm. Ja. Gut, danke. Gehen wir mal weiter. Wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus?
Also bei mir zu Hause ist sauber aufgeräumt, aber weh, wenn ich meinen Partner besuche. Dort ist noch viel mehr Ordnung und zwei Kinder.
Okay.
Und das ist die große Herausforderung für mich. Die Kinder sind 10 und 12,5.
Okay.
So langsam wird es schwierig.
Ja, okay. Was haben Sie als Stolperstein erlebt und was haben Sie als unterstützend erlebt?
Also der größte Stolperstein, das war, wo man die 12-Jährige Geld aus der Handtasche geklaut hat.
Ah, okay.
Das war der größte Stolperstein. Da hat eigentlich alles irgendwie durcheinander gebracht.
Ja. Mhm. Das ist, dort ist es wichtig, dass dann der biologische Elternteil mit dem Kind das klärt.
Ja.
Ich habe es mal erlebt bei einer Patchwork-Familie, wo die Frau, die hatte eine Tochter, die war 9, mit einem verwitweten Mann zusammenzog, der 3 Mädchen hatte. Und die waren in der Pubertät und die haben ihr die 3 Lippenstifte geklaut aus der Schminktasche. Und sie war Schauspielerin und wollte sich schön machen fürs Theater und so. Und dann kam der Vater nach Hause und sagte, ja, wieso bist du so aufgebracht? Ja, deine Töchter haben mir den Lippenstift geklaut. Und dann hat er gesagt, ja, wo ist das Problem? Ich gebe dir 20 Franken und kaufe dir 3 neue. Da hat sie gesagt, ja, nein, so geht's nicht. Und da habe ich auch gesagt, das ist unfair. Und dann hab ich ihm beigebracht, dass er sagen muss, jetzt muss jede Tochter einen gewissen Betrag zahlen oder sonst kommen die zurück. Und dann ging es 10 Minuten und da waren dann plötzlich die Lippenstifte wieder drin. Ja, aber das sind Sachen, die vorkommen und da muss man schauen, wie man das gut handelt.
Genau.
Gut, danke. Wie sieht es bei euch aus?
Ich bin in einer Patchwork-Familie. Ich habe einen Sohn mit dem ersten Vater und einen Sohn mit dem zweiten Vater. Und was mir momentan wirklich Bauchschmerzen bereitet, ist, dass der Erstgeborene zu seinem Vater jetzt geht. Der ist 16 oder wird fast 17. Der Vater war immer so ein bisschen, man nennt sie, glaube ich, heutzutage die Disney-Väter. Also der hat sich gut um seinen Sohn gekümmert. Wir hatten auch immer ein gutes Verhältnis. Aber er war der mit der dickeren Geldtasche und konnte natürlich die Wochenenden super toll gestalten. Mhm. Und das hat meinem Erstgeborenen, wenn er bei uns als Basisfamilie war, mit seinem Halbbruder, nie gepasst, weil wir haben das nie so gemacht wie sein Papa. Mhm. Und jetzt hat er sich entschieden, zum Papa zu ziehen und kommt überhaupt nicht mehr zu mir. Und ich muss jetzt auch Alimente zahlen, was sehr hoch ist natürlich, wenn die Kinder älter sind.
Logisch.
Und habe auch überhaupt kein, also dieser Draht bricht ab, weil alles, was Papa sagt, hat Bewandtnis. Und wenn ich das Gleiche sage, dann ist das ganz was anderes. Also es ist total schwierig und sehr verletzend auch, weil der Vater nur den Sohn unterstützt und nicht mehr mich. Also ja, weiß ich auch nicht, wie das dann da weitergeht. Aber das ist so, weiß ich nicht, ob es das öfter gibt bei Patchwork.
Gibt es leider hier und da, weil Jugendliche sind sehr materialistisch in diesem Alter. Ich würde aber unbedingt schauen, dass Sie mit Ihrem Sohn regelmäßig Kontakt haben. Die wollen das häufig nicht, weil die wollen sich dann solidarisch zeigen mit dem anderen Elternteil. Und der wurde jetzt praktisch gekauft, kann man sagen. Mhm. Und da muss man sagen, du, ich will dich einmal in der Woche, will ich dich sehen über Mittag. Ja, ich habe keine Zeit und dann mache ich Sport und dann gehe ich ins Fitness. Oder willst du, dass ich schlapp bin im Alter oder was weiß ich was. Also da müssen sie wirklich, das ist wie eine Hohlschuld. Mhm. Dass man, weil viele Mütter oder auch Väter denken in dieser Situation, also ich bin doch der Vater, der kann doch zu mir kommen, der weiß ja, wer ich bin. Nein, die Väter müssen dann Initiative haben. Und die Mutter genau gleich. Ich hatte es mal gehabt, wo ein Sohn gesagt, der Mutter verboten hat, an die Lehrabschlussfeier zu kommen. in einer ähnlichen Situation. Und dann hat sie mich gefragt, ja, was machen wir jetzt? Der Sohn hat mir das verboten. Da habe ich gesagt, sie gehen einfach hin. Das ist ja eine öffentliche Veranstaltung. Und dann ist er später, hat er die Mutter umarmt und hat gesagt, ich bin so froh, dass du gekommen bist. Also man kann nicht alles auf die Goldwaage legen. Bleiben Sie in der Beziehung, schauen Sie, dass das möglich ist. Und manchmal ist halt, wenn es nur all 2 Wochen ist, egal, aber dass dieser Draht nicht abbricht. Gut. Ja, wie sieht es bei euch aus? Vielleicht sagen Sie noch Ihren Namen, ich habe das vergessen zu sagen.
Ja, ich bin der Markus. Ich bin nur in der glücklichen Situation, in der Ehe zu sein, in der ersten
Kernfamilie
Ehe.
Kernfamilie 1.
Kernfamilie 1, richtig. Und ja, was ich da mitgenommen habe, es ist interessant zum Zuhören und dass es auch viele Parallelen gibt. Also es ist ja nicht bloß Patchwork, sondern auch in der richtigen Ehe oder in der bestehenden, dass da eigentlich viele Parallelen da sind.
Ja.
Also darum war es auch interessant zum Hören.
Gut.
Dass es woanders gleich ist wie bei uns daheim.
Genau. Ist doch gut. Ich habe mal einen Ehevorbereitungskurs gegeben und dort habe ich als Metapher genommen das Mississippi-Prinzip. Das Mississippi-Prinzip, das sieht so aus. Da ist der Fluss und eine Paarbeziehung ist wie mit einem Ruderboot, das ist da der Mississippi, mit einem Ruderboot zu zweit von hier hin zu rudern. Und am Anfang von der Beziehung, da rudern beide fest und wunderbar. Und irgendwann schaut mal einer zurück und merkt, der andere rudert ja gar nicht. Und dann denkt er, ja gut, wenn der nicht rudert, rudere ich auch nicht mehr. Kann ja nichts passieren. Doch, wenn man auf einem Fluss ist und man hört auf zu rudern, dann landet man da unten in New Orleans und da wollte man nicht hin. Und dann am Schluss vom Ehekurs habe ich gefragt, was ist euch geblieben? Und dann haben viele gesagt, rudern. Man sagt, ja, genau, Beziehung ist immer ein bisschen rudern. Gut, jetzt frage ich mal Sie, wie sieht es bei Ihnen aus? Wie ist Ihr Name?
Ja, ich bin die Christine. Ich bin eigentlich nur beruflich da. Bei mir passt alles zu Hause, weil ich arbeite in einer Spielgruppe und dann gibt es doch immer wieder Fragen von Eltern, die gerade in Trennung leben, der Umgang mit Kindern, wie man darauf hingeht. Und man denkt, ja, es ist interessant zu hören, dass man vielleicht denjenigen auch ein bisschen tröstende Worte geben kann oder wie es dem Kind auch gut geht zum Begleiten.
Gut, danke. Und Sie, wie sieht es bei Ihnen aus?
Also, ich bin die Arbeitskollegin.
Okay.
Bei mir zu Hause, wir sind frisch getrennt. Ich habe eine Tochter mit 12 Jahren und wir versuchen jetzt gerade, dass meiner Tochter es bei beiden gut geht, oder? Bei Mama und bei Papa.
Gut. Mhm.
Genau. Also keine neuen Partner in Sicht. Wir haben Arbeit mit, dass das alles gut
dass funktioniert. Dass das mal sich stabilisiert, hat jetzt Priorität.
Genau.
Das ist doch gut. Mhm. Was habt ihr für ein Modell?
Also wir haben Doppelresilienz, oder wie heißt das? 50-50.
50-50 ist ein Modell, das gut geht, wenn die Leute als Freunde auseinandergehen. Wenn die Leute in hohem Streitniveau sind, ist das nicht zu empfehlen.
Okay.
Weil sonst gibt es zu viele Übergaben.
Ja, also wir sind noch wir sind in der Probierphase noch.
Okay.
Also wir sind noch nicht uns ganz einig, ob das wirklich funktioniert.
Ja.
Aber wir haben unser Zeitfenster mal ausgemacht, dass wir probieren und noch einmal drüber reden.
Ja.
Aber ja, das wäre gut gewesen, wenn ich es vorher gewusst hätte.
Gut. Wie sieht es bei euch zu Hause aus?
Ja, hallo. Du
kannst noch den Namen sagen.
Ich bin der Michel, hallo. Bei uns ist auch Patchwork zu Hause. Das ist immer schwierig, eine Brücke zu bauen zwischen einer 4-Jährigen und einer 12-Jährigen, die gerade wie eine Rakete ab in die Luft geht, wenn irgendwas nicht so beantwortet wird oder so läuft, wie sie sich das vorstellt.
Genau.
Schwierig deshalb, weil die Große sich halt sagt, Mensch, ich hätte gerne eine Schwester in meinem Alter, die mich versteht, mit der ich mich unterhalten kann.
Sie sagt halt, wir hätten uns eher kennenlernen müssen, damit der Altersunterschied nicht
so groß ist. Mit 30 gleicht sich das dann aus. Also dort ist es auch wichtig, die Zwölfjährigen sind ja am liebsten mit Zwölfjährigen zusammen, dass sie halt ihre Freundinnen einladen kann, dass sie mit denen zum Schlafen und dass sie das zusammen lustig haben. Man kann nicht verlangen, dass eine Zwölfjährige da und als Babysitter da ist für die Kleine. Die macht das schon mal, aber nicht dauernd, und schauen, dass sie gute Netzwerke hat, wo sie Spaß hat mit Gleichaltrigen. Super, gut, danke. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Ich bin die Sabine, ich arbeite im Kindergarten, und da gibt es ähnliche Fragen, Probleme wie in der Spielgruppe.
Okay, ja. Gut, danke. Und wie sieht es bei euch zu Hause aus?
Also bei uns ist es sehr, sehr kompliziert. Ich komme aus einer Patchwork-Familie. Ich habe dazu meine Ex-Frau kennengelernt, die hat zwei Kinder mitgenommen. Die waren 4 und 5 Jahre. 2016 haben wir uns scheiden lassen. Wir haben auch zwei Kinder bekommen. Die sind jetzt mittlerweile 7 und 8. Und jetzt habe ich eine neue Partnerin. Und jetzt macht sie das Gleiche mit, was ich mitgemacht habe. Okay. Und die Kinder wohnen jetzt bei mir seit einem Jahr, ja.
Jetzt wohnen wie viele Kinder bei Ihnen?
2.
Ah, okay. Und Sie sind jetzt quasi die Stiefmutter. Genau. Also nur eine Freundschaft mit jedem Kind. Einzel.
Sie ist die Böse.
Genau.
Ich bin eine Gute.
Wenn die Kinder nerven, sagt sie ihm, hallo, mein Lippenstift ist weg.
Ich glaube, die größte Bezugsperson bin ich momentan.
Okay. Ja, wenn es dann so, wenn es für alle stimmt, ist es ja auch gut. Gut, also, ist gut. Okay, ich gehe da mal weiter. Wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus?
Ja, hallo, ich bin Sabrina. Ich habe 2 Mädchen.
Was haben Sie?
2 Mädchen.
2 Mädchen, okay.
Ja. Die eine ist 11, die Kleine ist 7 und mein Partner hat auch eine Tochter, die ist 9.
Okay.
Ja, und das machen wir seit 2 Jahren. Circa.
Super.
Mhm. Es funktioniert, muss ich sagen. Wir sind erst jetzt aber zusammengezogen. Also jetzt fügt sich das noch mehr, wenn die, also ernstige Tochter am Wochenende da ist, sind alle 3 Kinder zusammen. Es geht gut, wir sind auch schon zusammen in Urlaub gegangen und super. Alles. Aber manchmal ist da das Gefühl, also habe ich jetzt er muss bei seiner Tochter was gut machen. Und das kommt so in das Verwöhnen oder halt irgend so ein schlechtes Gewissen gegenüber seiner Tochter.
Genau, das ist das mit den Schuldgefühlen. Mhm, genau. Das liegt im Modell. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man es anspricht. Weil er möchte es ja gut machen, aber Verwöhnung ist nicht unbedingt die richtige Strategie. Genau, weil die Kinder nützen das sofort aus. Und Sie merken das.
Mhm. Genau. Ja, genau.
Und er nicht.
Und meine Kinder merken das halt auch. Das ist
logisch.
Warum hat die Leonie jetzt so und warum du bei uns nicht oder wie auch immer. Oder?
Genau.
Und, aber so, es funktioniert. Es ist Übung.
Das ist gut. Gott. Danke. Mögen Sie was erzählen?
Ich bin beruflich da, ich bin Kindergärtnerin und das hat mich darum interessiert.
Super, gut. Also ich gehe mal weiter, jetzt kommen mal die Männer dran.
Ja, ich bin der Bernhard. 4 Kinder, also 2 Buben aus der ersten Ehe, schon 9 und 12. Und jetzt aber nochmal 2 Töchter mit der zweiten Frau, gerade ein halbes Jahr und 3. Mhm. Und ist immer wieder interessant, man nimmt einiges mit und trotzdem, wir haben uns von Anfang an, also mit der zweiten Frau jetzt bemüht und so im Nachhinein muss ich sagen, einiges richtig gemacht.
Super.
Wir haben uns so eben Remo Largo und so weiter schon intensiv befasst und das war jetzt natürlich auch nochmal spannend und trotzdem nehme ich einige Tipps gern mit, also da mit den kategorischen und verhandelbaren Nein oder mit dem Rapport, das ist auch nochmal ein guter Hinweis.
Gut. Sie dürfen mir dann auch eine Postkarte aus den Ferien schicken.
Ja, das ist alles. Wenn wir das machen, sonst sind wir nicht.
gut. Okay.
Also das hatten wir noch nie, Herr Gutmann, einen Vortragenden, der dann nachher die Fragen stellt, also der die Assistenz meines Kollegen noch übernimmt. Herzlichen Dank. Ja, ich weiß gar nicht. Wir bedanken uns auf jeden Fall. Gerne. Und so ist jetzt auch tatsächlich eine schöne, natürliche Diskussion in Gang gekommen. Ich würde sagen,
wir gerade einen Workshop machen.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Kommen. Auch. Herzlichen Dank. Der nächste Vortrag in der Reihe Wertvolle Kinder ist am 20. November im Vorarlberger Kinderdorf Kronhalde, beginnt wie immer um 20 Uhr. Und da geht es um die veränderten Rollen der heutigen Eltern. Sind Sie natürlich auch wieder herzlich eingeladen und wir bitten wie immer um Anmeldung. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause. Danke. Applaus